Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 145 am 16. Mai 2024. Ich bin Kerstin Kuhne-Katz und heute spreche ich mit Ulrike Dix und Monique Frahn von AFF Architekten. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Ulrike Dix und Monique Frahn. Ihr seid schon seit Mitte der 2000er Jahre als Architektin im Architekturbüro AFF Architekten tätig und seit 2001 als Assoziierte und seit 2020 als Partnerin und Geschäftsführung. AFF Architekten wurde im Jahr 1999 von den Gründungspartnern und Absolventen der Bauhaus-Universität in Weimar, Martin und Sven Fröhlich, gegründet. Ihr beide seid auch Absolventinnen der Bauhaus-Universität in Weimar. Daher die Frage, habt ihr vier schon zusammen studiert?
Bei mir ist es Zufall. Ich bin natürlich auch am Ende schon über die Weimar Connection dazugekommen. Aber du bist ja sozusagen eigentlich schon mehr oder weniger auch seit Anbeginn dabei, oder Monique?
Ja, also ich bin schon von Anbeginn dabei. Aber ich war da noch nicht fertig. Also ich habe sogar schon nebenbei bei AFF gearbeitet, als die schon noch kleiner waren und in Weimar waren. Also wir haben ja in Weimar angefangen. Und da war ich auch schon mit dabei, genau.
Ah ja, okay. Und das Büro hat zwei Standorte, in Berlin und Lausanne. Weimar wurde irgendwann aufgegeben dann anscheinend.
Ich glaube, 2002 sind wir nach Berlin umgezogen, damals noch in der Wedekindstraße in Friedrichshain. Und jetzt, also seit wann ist Lausanne? Ich weiß gar nicht so genau.
Ja. Also Lausanne hat es einfach deswegen ergeben, weil Martin und Anja Fröhlicher den Lehrstuhl in Lausanne an der EBFL haben und es gibt im Prinzip immer diesen Zusammenhang mit dem Ort.
AFF Lausanne wurde 2021 gegründet, ne? Mit Valentino Vitacca.
Genau. Die Synergie lag auf der Hand. Wir haben den Lehrstuhl an der EBFL in Lausanne und Martin ist sehr oft in Lausanne und deswegen gab es dann eben die Partnerschaft mit Valentino. Und dann gab es auch sozusagen einen ersten Auftrag und so weiter. Also ist einfach ganz schön, da diesen Standort noch parallel aufzubauen.
Mhm. Und das Büro wird als Kollektiv von ArchitektInnen, HandwerkerInnen und ForscherInnen geführt. Was heißt das? Wie geht das? Wer gehört zum Kollektiv und wie groß ist das?
Also aktuell ist das Kollektiv hier in Berlin, sind wir ungefähr 20 Leute. Und wir nennen es halt deswegen gerne Kollektiv, weil wir wirklich ganz verschiedene Leute im Büro haben, teilweise Handwerker oder natürlich alles mehr oder weniger Architekten, aber die eben teilweise auch eine handwerkliche Vorbildung haben oder eine Ausbildung haben. Und kollektiv deswegen, weil wir an sich eigentlich gar nicht so hierarchisch arbeiten, sondern uns dieses AFF am Ende total wichtig ist. Wir arbeiten als AFF zusammen. Ja? Und das, wir repräsentieren auch immer unsere Arbeit als AFF, immer in der Gruppe, um eben auch niemanden in unserem Kollektiv zu vergessen. Das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Und deswegen, klar, muss das Team irgendwie geleitet werden. Und klar gibt es natürlich auch am Ende Martin und Sven, die AFF gegründet haben. Aber in unserem Selbstverständnis, wie wir Architektur machen, und die ist ja sehr handwerksbasiert, also ein sehr, sehr großes Interesse da, ist es einfach schön, das so zu nennen, oder ist es unser Selbstverständnis?
Und durch diese Arbeit und durch euer Design und eure Art zu entwerfen, habt ihr eine Reihe preisgekrönter und international publizierter Projekte hervorgebracht. Zwei haben wir als Beispiel hier, an deren wir eure Arbeit mal verstehen können. Das ist der Kornversuchsspeicher, der 2023 unter anderem eine Auszeichnung beim Deutschen Architekturpreis und den Heinz Architektur Award für die beste Transformation insgesamt bekommen hat. Und das Kulturhaus Spore Initiative, das für den Mies van der Rohe Award nominiert war. Anhand dieser beiden spannenden Beispiele, muss man wirklich sagen, können wir eure Arbeit beleuchten. Also beide Häuser sind aus Backstein, das eine aus alten zusammengesetzt und das andere ist ein Bestandsgebäude, das ergänzt wurde. Könnt ihr die Projekte, das Design der Häuser auch mal kurz vorstellen?
Also erstmal muss man sagen, dass es eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen beiden Projekten gibt. Das ist jetzt ein gewisser Zufall, dass bei der Spore Backstein eingesetzt wurde. Das ist ja ein kompletter Neubau und beim Kornversuchsspeicher ist es natürlich ganz klar dieser Bestandsbau. Also es gibt aber gar keine Zusammenhänge, aber am Ende würde ich sagen, gibt es natürlich immer unsere Haltung dazu und es gibt natürlich immer unsere Handschrift. Was erstmal ganz bemerkenswert bei beiden ist, und das ist auch so ein bisschen ja so ein Initial unserer Arbeit, dass wir natürlich immer gucken, was ist denn da schon da, selbst wenn es ein Neubau ist. Also bei der Spore-Initiative, das ist ja eigentlich so eine Art, das ist eine Kulturinitiative einer Stiftung aus Lörrach, der Schöpflin-Stiftung, die einen Standort eben bewusst gewählt hat für ihre Stiftungsarbeit, für ihre Kulturarbeit in der Hermannstraße hier in Berlin. Und das ist im Prinzip ein Grundstück, da steht so ein alter Leuchtfeuermast. Das ist Teil dieser Einflugschneise zum Tempelhofer Feld. Und wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo man für die Spore-Initiative und als Nachbargebäude das Haus für gemeinnützigen Journalismus im Prinzip so eine Art Ensemble entwickeln sollte. Und ja, dieser Leuchtfeuermast am Ende, das ist dieses Reizvolle, oder das, du hattest ja auch nach unserem Slogan mit die Langeweile im Projekt, ist für uns ein unerträglicher Zustand. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen affektiert, aber am Ende ist es genau das, was es eigentlich für uns ausmacht. Ja, da ist etwas da, was auch ein bisschen sperrig ist, wo man sich irgendwie daran orientieren muss. Und das ist eigentlich das, was am Ende aber für uns auch die totale Herausforderung darstellt. Und wir mussten im Prinzip dieses Ensemble um diesen Leuchtfeuermast herum anordnen. Daraus sind diese beiden Projekte entstanden. Die Spore ist schon fertig und das Haus für gemeinnützigen Journalismus, was zukünftig Publix heißen wird, das eröffnet jetzt Mitte des Jahres.
Ja, okay, wir sprechen da gleich noch detaillierter drüber. Und der Kornversuchsspeicher, was ist das für ein Projekt in Kürze?
Ein Experiment. Das kann man ganz kurz sagen. Das ist ein Experimentalbau per se. Also deswegen heißt er auch nicht Kornspeicher, sondern Kornversuchsspeicher, weil es darum ging, eben zu testen, zu experimentieren, wie man Getreide lagert. Und für uns war es einfach das totale Experiment von Anfang bis Ende mit diesem sehr, sehr speziellen Gebäude, was sehr, sehr viele Herausforderungen räumlicher Natur, aber auch baukonstruktiver Natur mitgebracht hat, mit diesem Experiment mitzuhalten. Und das am Ende dann eben auch zu erweitern, den Kornversuchsspeicher aufzustocken und diesen absoluten Funktionsbau in eine neue Nutzung zu transformieren.
Und die Nutzung ist?
Es ist ausgelegt zukünftig als Bürogebäude. Das sind die maßgebenden Geschosse. Und es gibt aber im Erdgeschoss auch Räume, die so eine Qualität mit sich bringen, dass es auch in der Öffentlichkeit dienen kann. Also da kann eine Gastronomie integriert werden, es kann Galerieräume sein. Also es gibt den Anspruch im Erdgeschoss da mehr noch auf die Nachbarschaft zu reagieren und eben auch ein größeres Publikumskreis ins Haus zu locken.
Mhm. Welche Rolle spielen traditionelle Bauweisen und Konstruktionen für eure Arbeit?
In der Spore ist es so, dass wir versucht haben, traditionelles Material ist das eine. Also wenn wir sagen, die Fassade, da sind wir ja am Ende auf Backstein, auch schon im Wettbewerb auf Backstein gegangen und haben versucht, da auch einen nachhaltigen Aspekt einzubringen mit dem Reuse-Klinker. Aber wir haben natürlich auch im Versuch, die Statik des Hauses so auszumietzeln, sage ich jetzt mal, gemeinsam mit dem Tragwerksplaner, dass eine sehr spannende Decke dabei rausgekommen ist und die wiederum ist so bearbeitet oder gedacht, geplant, dass wir mit dem Material, was wir da als Schalungsmaterial verwendet haben, dass wir dieses Material am Ende auch weiterverwenden konnten auf dem Dach als, wie heißt es?
Ja, wie so eine Art Sonnenschutz.
Ein fliegendes Dach haben wir es immer genannt, als nochmal ein Schutzdach auf der Terrasse der Spore.
Ja. Also die Decke ist wirklich sehr besonders. Das sieht so ein bisschen aus wie eine künstlerische Interpretation von Bienenwaben oder sowas. Oder?
Ja, am Ende ist es eigentlich eine Interpretation der statischen Verläufe.
Ach, okay.
Genau, also das Spannende daran ist eben so wirklich diese Doppeldeutigkeit. Zum einen ist es eben tatsächlich so, was Monique gerade sagt, es ist mehr oder weniger 1:1 abgebildet, die sogenannten, jetzt kommt so Achtung, so ein Fachbegriff, die Spannungstrajektorien der Decke, also im Prinzip der Statiker kann ja über Simulation die Kräfteverläufe grafisch abbilden in so einer Decke, abhängig natürlich von dem jeweiligen System. Mhm. Und diese Grafik oder letzten Endes natürlich auch die Kräfteverläufe haben wir dann in dieser Rippenkonstruktion umgesetzt, was dazu geführt hat, dass es wirklich ein ingenieurtechnisches Bauwerk am Ende geworden ist, weil diese Decke aufgrund dieser 1:1-Übersetzung extrem optimiert in ihrer Konstruktion ist. Und das zweite Bild dafür ist natürlich, du hattest ja gerade nochmal gefragt, nach diesem Bild der Spore, also dieser Vernetzung, dieser feinen, myzelhaften Struktur, ja, dass wir dann irgendwann das war schon in der Planung, in der Kommunikation mit Bauherren, mit der Projektsteuer und so weiter, hat sich dieser Name die Sporedecke oder die Sporedecke entwickelt. Das war total wichtig. So, das war so ein identitätsstiftendes, so ein Naming am Ende, was total wichtig war, um überhaupt diese aufwendige Decke umsetzen zu können, um da auch alle einvernehmlich da ins Boot zu holen. Und zum anderen tut es dem Ort halt total gut. Es ist jetzt noch die Sporedecke, jeder spricht davon. Und es ist am Ende wirklich so eine Art, es trägt sozusagen den Gedanken des Hauses dann in dieser Decke mit. Obwohl die letzten Endes wirklich aus so einer absolut technischen, baukonstruktiven Komponente heraus entwickelt wurde.
Ja, ist auch sehr markant. Ne?
Und total, genau.
Vergisst man nicht, wenn man das gesehen hat. Wie kriegt man diese Balance hin zwischen fernab der Langeweile sein und trotzdem aber so eine Beständigkeit und auch Ruhe da reinzubringen?
Sagt ja keiner, es soll nicht langweilig sein.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Fehldeutung unseres Statements, dass das dem so anhaftet, als möchten wir unbedingt mit dem Ergebnis etwas provozieren, was ganz besonders, ganz markant oder sonst was ist, um eben nicht langweilig zu sein. Aber am Ende, das war diese Beschreibung vorhin nochmal mit diesem Leuchtfeuermast oder am Ende auch das Thema, warum uns die Arbeit im Bestand auch so gefällt. Die Langeweile mehr darauf bezogen, dass es maximalst herausfordernd ist. Mhm. Ja, und das ist das, was uns, wenn wir ein Projekt beginnen, natürlich reizt, was uns sozusagen die Langeweile am Projekt nimmt oder an der Aufgabe nimmt. Und am Ende sind es natürlich schon, was das auch signalisieren soll, dass wir extrem natürlich auch hinterfragen im Prozess, wenn man vom Entwurf bis zum Ergebnis das Gebäude eben entwickelt, dass dann auch dieser Aspekt, ist das der richtige Weg, um es nochmal im Hinblick auf die Langeweile am Objekt zu hinterfragen.
Es ist auf jeden Fall, wenn man eure Arbeit anschaut, auch in sich schlüssig. Also von daher sowieso fernab von der Vermutung, dass es nur irgendwas gemacht werden könnte, damit es eben aufregend ist oder so. Das wollte ich damit auch auf keinen Fall sagen. Da kommen wir mal zu der nachhaltigen Realität. Unternehmen präsentieren sich gerne mit der Aussage, was wir tun, ist nachhaltig. So, das kann man auf Websites oft nachlesen, dann wird viel Grün gezeigt, CO2-Reduktion wird erwähnt und so weiter. Und Greenwashing ist dabei oft ein Problem. Ein Menüpunkt auf eurer Website ist Sustainable Reality. Das ist mir aufgefallen, Reality klingt nach einem ehrlichen Ansatz. Darunter sieht man dann Bilder von alten, gebrauchten, teilweise auseinandergenommenen Bauteilen. Also ihr begebt euch da ja richtig rein in diese Welt der gebrauchten Bauteile. Seit wann spielt kreislaufgerechtes Bauen für AFF eine Rolle?
Na, also kreislaufgerecht würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Also es ist schon von im ersten Projekt, würde ich sagen, was wir gebaut haben, versucht man immer wieder Dinge zu integrieren.
Die es schon gibt. Das ist wirklich für viele heute total schwierig, sich dahingehend umzustellen. Und ihr macht das von Anfang an. Das ist wirklich
naja, der Punkt ist, dass es uns halt interessiert. Also du warst ja im Büro, du hast gesehen, was da unser Equipment ist, ja. Und mit was wir schön finden. Also wir tun das uns dann auch ins Büro stellen. Ja. Und das ist auch eine Inspiration einerseits, baukörperlich gesehen oder für kleinere Dinge. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch diese Kombinationen aus alt und neu. Und deswegen vielleicht ja auch wieder dieses, wir bauen gerne im Bestand, weil dann auch wieder alt mit neu kombiniert wird. Und andersrum, wenn wir neu bauen, versuchen wir das mit alt zu kombinieren. Und das aber aus einem Eigeninteresse, nicht weil der Bauherr das jetzt gefordert hätte, ja, das Gegenteil. Aber wir haben natürlich auch Glück mit dem Bauherrn, oder? Dass die das mit uns mitmachen.
Das heißt, es ist wirklich eine Leidenschaft. Ihr geht jetzt nicht mit CO2-Tabellen da in der Gegend rum und sagt, wenn wir so und so viel gebrauchte Bauteile haben, sparen wir so und so viel CO2 ein, sondern ihr habt eine Leidenschaft für gebrauchte Bauteile.
Naja, wir werden uns dieser Herausforderung stellen müssen. Das wird sich entwickeln. Aber uns war eben wichtig, das Sustainable Reality deswegen zu nennen, um eben auch ein bisschen das einzupegeln, dass es am Ende auch nur kleine Teile vom Großen sind. Und wir eben nicht, also wir haben schon eher so eine, wie kann man sagen, fast eine devote Haltung zu sagen, wir machen jetzt etwas besonders nachhaltig. Ja? Mhm, ja. Aber wir machen Dinge, wir integrieren alte Materialien, wir integrieren alte Objekte, das haben wir schon immer getan, auch genau das, was Monique gesagt hat, weil das eine Leidenschaft ist. Also das ist auch vor allen Dingen eben eine Leidenschaft, die Martin und Sven schon sehr, sehr früh in die Arbeit von AFF mit reingetragen haben und die unsere Projekte schon immer begleitet haben, auch schon 15, 20 Jahre zurück. Ja. Es gab schon erste Projekte in Weimar aus nachgenutzten Bauresten, wo im Prinzip neue Räumlichkeiten geschaffen wurden. Also es gab schon immer dieses Verständnis, aber eben gar nicht unter dem Branding, wir sind jetzt nachhaltig. Und Reality auch deswegen ein bisschen, weil wir auch sagen müssen, man muss auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, was ist das eigentlich für eine Herausforderung? Und wir merken, dass wir in den letzten Jahren das noch stärker auch konzeptionell in die Projekte integrieren konnten. Aber wir haben jedes Mal auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Wir freuen uns über das Ergebnis und es ist ein Ansporn für uns, das immer weiterzumachen. Aber wir wollen einfach auch damit zeigen, dass die Zusammenhänge so vielschichtig sind, dass es fatal wäre zu behaupten, das wäre jetzt nachhaltig. Aber es ist ein Ansatz und wir experimentieren damit auch rum. Und wir fokussieren uns auch auf neue Konzepte, aber uns ist es total wichtig, deswegen eigentlich wirklich dieser Begriff, nicht zu sagen, wir sind green oder wir sind circular oder wir sind dies und jenes, sondern es ist für uns sehr, sehr realitätsgebunden, weil wir da für uns immer dieses umgesetzte Ergebnis eigentlich eine Rolle spielt. Und da haben wir ein paar Sachen gemacht. Da können manche sagen, das sind ja lächerlich kleine, minimale Interventionen. Das kann man immer kritisieren, aber am Ende ist es für uns so, dass das aber ein Lösungsansatz ist, den wir auch umgesetzt haben und da müssen wir halt einfach weiterkommen. Ja? Aber jetzt per se zu sagen, dass zirkuläres Bauen oder kreislaufgerechtes Bauen für uns eine maßgebende Rolle spielt, das wird es sein. Also das wissen wir und wir wissen auch, dass wir in unseren jüngsten Projekten viel stärker eben auf elementare Bauweisen gehen, weil wir ja viel im Schulbau arbeiten. Und Schulbau ist prädestiniert dafür, weil es extrem repetitiv ist und da macht das auch Sinn. Aber wir wissen auch, was es eben bedeutet, das zum Ergebnis zu bringen. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Herausforderung.
Ja. Wie kommt ihr an die gebrauchten Bauteile eigentlich?
Große Sammelleidenschaft. Wir sammeln eben auch aus Projekten, wo wir sagen, hey, das ist doch ein absoluter Wert, dieses Objekt, diese Tür, dieser Portikus, dieser Aufsatzkranz, was weiß ich. Das ist uns wert, auch das in die Zukunft mitzunehmen. Wir selektieren jetzt nicht per se aus jedem Gebäude alle Waschbänken heraus und so weiter. Also das wissen wir, dass das ein ganz, ganz klarer logistischer und organisatorischer Prozess wäre, der auch spannend ist. Und wo wir auch am Ende so ein bisschen die Hilfsmittel dafür hätten. Aber ja, die Lagerflächen. Wie baut man sowas auf?
Was Clemens macht, ist ja eigentlich auch der Versuch, Bauteile aus Projekten rauszuholen, die zu sortieren, die aufzunehmen in eine Statistik, sage ich jetzt mal. Da gibt es Programme schon für, die wurden schon entwickelt. Und dann hat man sozusagen eine Basis, eine Bank, aus der man seine Sachen rausholen kann. Man weiß, was man hat, man weiß, was man einsetzen kann. Und das wird dann viel strategischer. Mhm. Ich glaube, bei uns jetzt ist es halt noch nicht so ganz strategisch.
Wir sind selektiver. Ja, ja. Viel selektiver in dem, was wir da verwenden.
Ich meine, man könnte alles Mögliche aus Häusern raussortieren und ablagern und das wieder irgendwo verwenden. Aber für uns ist eben, wir sind ja eigentlich auch Architekten.
Ja, genau, das machen ja auch andere Firmen. Ne? Also ich glaube, das wird auch...
Aber es hat uns halt interessiert. Ja. Also der Punkt ist, dass das Interesse ja schon immer da ist am Sammeln und auch, was man daraus macht. Und deswegen wurde versucht, eine eigene Firma dafür zu gründen mit Effects, um das voranzutreiben.
Ach, das ist eine Zweitfirma.
Ja, am Ende kann man das vielleicht nicht Firma nennen. Also mit Effect versuchen wir eben diesen eine Kombination aus der Umsetzung, aber eben auch einem sehr, sehr hohen Forschungs- oder...
Ah ja, da ist auch die Forschung mit den Rotorblättern von Windmühlen.
Genau. Das
läuft stärker darüber und wir haben einfach gemerkt, dass es gut ist, dass über so eine Art zweite Plattform viel, viel stärker und in einer viel, viel größeren Bandbreite sich diesen Themen zu widmen.
Das ist ja auch ein eigenes Thema.
Ja.
Also
ja,
es tut sich zwar, es schwappt in unseren Beruf total rein. Mhm. Und ich meine, für uns ist es eigentlich auch schön. Das ist auch wieder so eine Herausforderung, dass man aus, also es ist ja nicht mach aus alt neu, sondern versucht das Alte so zu verwenden, dass es weiterverwendet, dass seine Langlebigkeit einfach hervorgehoben wird. Aber ich glaube, wir könnten das nicht leisten im Büro, wenn wir jetzt noch anfangen würden, Häuser abzubauen.
Habt ihr das schon in Bestandsbauten auch erlebt, dass ihr Dinge abbaut, da behaltet und wieder da dort anders einbaut?
Ja, wir hatten sehr oft das als Ansatz. Und auch das hat eben mit der Realität zu tun, dass man dann manchmal realisieren muss, dass man scheitert. Mhm. Ja, und dass es eben nicht funktioniert. Mhm. Und dann sehr, sehr oft oder in den meisten Fällen spielt immer der finanzielle Rahmen eine Rolle. Und also wir hatten oft schon diese Idee, Ausfahrungen herauszunehmen, aufzuarbeiten, wieder neu zu integrieren. Man merkt, dass über die Zeit sich der Wille oder das Selbstverständnis auch in der Bauherrschaft oder von Auftraggeberseite natürlich geändert hat und man dann auch offener geworden ist. Aber das haben wir schon gehabt. Also ich meine, wir haben, wenn wir im Bestand arbeiten, ist für uns natürlich immer die oberste Maßgabe, das Potenzial zu lesen, das, was da ist, und dann mit dem wenigen dessen, was wir dazugeben, ein maximales Spannungsverhältnis aufzubauen zwischen dem Neuen und dem Alten. Und dann ist es eher oft natürlich auch so eine Art, wenn wir das uns sozusagen den Bestand angucken, dass wir versuchen herauszuschälen, ja, dass man eher was wegnimmt, um zu erkennen, hey, das ist doch das Potenzial an diesem Ort. Mhm. Ja, und deswegen ist diese Position dessen, wir nehmen da was raus und dann kommt das später wieder rein. Das hatten wir jetzt 2-3 Mal, ist uns leider nicht immer gelungen.
Ja, ich meine, das wäre auch schön, wenn es so einfach wäre. Und es ist ja gerade so eine Zeit von Try and Error. Also Architekturbüros, die hier arbeiten, die sagen eigentlich alle ungefähr das Gleiche eben, ne? Dass es viel Ausprobieren ist und wirklich auch am Geld oft scheitert und dass sich neue Geschäftsfelder auch auftun. Eben Concula zum Beispiel, die waren auch schon hier im Podcast, die sind ja sozusagen, arbeiten gar nicht architektonisch, sondern eben damit beschäftigt, wirklich Materialien zu sammeln, sich um Lager zu kümmern, mit Kommunen zu arbeiten, dass es Lager gibt. Und da kann man dann sozusagen schauen, was dann fürs nächste eigene Projekt dann vielleicht zu finden ist dort. Wenn jetzt irgendwann die CO2-Werte mit in Baugenehmigung einfließen, dann ist es natürlich schon so, dass ihr total leicht dann quasi, wenn ihr doch die CO2-Werte einrechnet, für gebrauchte Bauteile dürft ihr dann eine 0 zum Beispiel eintragen in die Tabelle und dann kommt ihr nicht so hoch. Dann ist es natürlich für euch auch super eigentlich, ne? Wartet ihr, also interessiert euch das Thema
Nein.
oder wartet ihr darauf?
Also das Bauherren und Institutionen interessieren sich ja immer für Zahlen, das ist uns klar. Aber was macht denn die Qualität am Ende von guter Architektur aus? Ist es jetzt wirklich am Ende nur dieser CO2-Stempel? Das müssen wir uns, glaube ich, alle auf die Fahne schreiben zukünftig. Aber es wäre fatal zu sagen, wir entwerfen jetzt nur noch und entscheiden im Entwurf nur noch nach diesem Zahlencode. Ja, also das wäre wirklich fatal. Und unsere Devise ist eigentlich viel mehr natürlich auch aus der Entwicklung des Büros. Bisher können wir das natürlich auch gut behaupten, dass die Aufgaben, die wir begleitet haben, wir immer wirklich mit einer derartigen Ernsthaftigkeit bearbeitet haben. Wir haben eigentlich nie Projekte gemacht, wo wir nur auf große Masse, auf große Fläche, auf großen Profit. Das ist vielleicht manchmal auch ärgerlich, man würde das gerne machen. Aber man kann eigentlich echt dahinter stehen, dass wir die Dinge, die wir gebaut haben, vielleicht hätte da niemals der CO2-Schlüssel immer gepasst. Auf gar keinen Fall. Aber wir haben es eigentlich wirklich in einer hohen Ernsthaftigkeit mit einer maximalen Flexibilität und der besten Neuqualität für den Ort gemacht. Das sind die für uns bestimmenden Aspekte.
Ihr habt gewisse Kategorien für eure nachhaltigen Strategien. Wie sehen die aus?
Naja, wir hatten gedacht, dass es gut wäre, natürlich die einzelnen Aspekte zu sortieren. Es gibt ja so ganz kleine Interventionen mit den Faltläden, die eben am Ende Art ja, nachgenutzt werden. Also dieser Reuse-Aspekt, der steht natürlich immer im Vordergrund. Oder bei der Spore-Initiative haben wir ja zusammen mit Produktdesigner aus Leipzig, mit Ilja Öhrschlegel, für das Auditorium da zum Beispiel alte Sitzschalen von alten Schulstühlen verwendet. Also der Aspekt natürlich, Objekte zu translozieren, weiterzuverwenden, ist klar. Dann natürlich die, das haben wir, glaube ich, genannt, Renew. Ja, also dieser Aspekt, das Neue zum Alten dazuzugeben, das ist der große Reiz, den es für uns eben ausmacht, alles, was Bauen im Bestand angeht. Und da kommt dann auch die soziale Komponente dazu, weil gerade dieses Identitätsstiftende, was Gebäude im Bestand eben haben, was sie mitbringen, sozusagen eine beständige Nachbarschaft und so weiter. Ne? Also das ist ja ein Wert, der soziale Wert, der extrem hoch auch einzuschätzen ist.
Und Design for Disassembly spielt auch eine Rolle. Das heißt, ihr könntet eure Erweiterungen wieder abbauen und dann kann der Nächste kommen und den Altbau bestücken.
Könnte.
Das ist ein Aspekt, der beim Bauen im Bestand ja relativ schwierig ist. Also da muss man wirklich... Das ist eine Entwurfsstrategie, die wir auch schon als Ansatz hatten oder wo wir auch hoffen, das irgendwann umsetzen zu können, dass man wirklich kategorisch teilt, dass man den Bestand natürlich eher minimalinvasiv und eher konservatorischer anfasst und dann gibt alles Neue dazu, möglichst nach einer Bauweise, die sehr, sehr elementar eben funktioniert. Aber da ist es ja auch ein wunderbares Pendel. Ja, wir sind ja vorhin schon darauf eingegangen, dass wir sehr viel im Schulbau arbeiten. Das ist eine Aufgabe, der wir uns sehr, sehr gerne stellen, die eine große Herausforderung auch für uns bildet. Und da ist ja aufgrund dieser räumlichen Struktur, eben dieser hohen Anzahl der Wiederholungen von Dimensionen, von Querschnitten, ist die elementare Bauweise eigentlich prädestiniert, wenn es dann auch umgesetzt wird. Auch da muss man oft sagen, sind der Wille im Wettbewerb zu dem, was man dann am Ende im Kostenrahmen umgesetzt bekommt oder mit den jeweiligen Partnern umgesetzt bekommt, bringt einen dann eben auch zur Realität zurück. Und dann kann es manchmal nicht so umgesetzt werden.
Das sind dann die Hebel, die ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt. Habt ihr auch ein Design for Disassembly-Projekt schon machen können, was ein kompletter Neubau ist?
Also es ist kein kompletter Neubau. Ah, okay. Es ist tatsächlich eine alte Halle, die Audi-Halle.
Welches Projekt?
Bei dem Projekt der Sächsischen Landesausstellung in Zwickau. Da haben wir die alte Audi-Halle, ist sozusagen der Bestand. Wir haben komplett wir mussten einen Kassenbereich, eine Information, also sozusagen alles, was nicht Ausstellungsbereich ist, musste noch geschaffen werden. Weil die Ausstellung ist in der ursprünglichen Aldi-Halle und alles mit Ankommen, Garderobe, Toiletten, Foyer-Bereich ist eigentlich davor oder daneben, sagen wir es jetzt mal. Und das konnten wir mit Containern realisieren. Also dadurch, dass es von vornherein klar war, dass die Ausstellung eine begrenzte Zeit vorhanden sein wird, war das auch ein Wettbewerb, den wir da gewonnen haben und konnten den für uns gewinnen, weil wir mit den Consé-Containern gearbeitet haben, die dann danach ja auch wieder weiter genutzt werden können. Ah, ja. Das heißt, wir haben alle baulichen Dinge mit den Seekontainern umgesetzt und haben dann auch wiederum mit demselben Designer, mit Ilja Elfschlegel, zusammengearbeitet, der uns dann sozusagen auch wieder mit unterstützt hat mit Dingen, die noch dazugehören. Also kleine Kassentresen, alte, also alles Reuse, aber ganz feine und kleine Details. Also auf unserer Seite kann man es noch sehen, in live gibt es es leider nicht mehr.
Und das war aber von der Bauherrin so gewünscht?
Es war ein Wettbewerb und da wurde das von uns sozusagen schon so formuliert, also geplant. Und der Bauherr wollte es auch so umsetzen.
Ja. Genau. Merkt ihr das insgesamt, dass bei den Wettbewerben doch mehr danach gefragt wird?
Unterschiedlich. Das ist ganz interessant. Also wir haben natürlich bei den Schulen relativ häufig die Anforderungen, dass nachhaltige Bauweise, elementare Bauweise, rationales Konstruktionsschema. Aber es gibt dann doch immer mal auch Verfahren, wo interessanterweise das zum Beispiel auf Holzbau bewusst abgelehnt wird. Also es hat sich entwickelt. Ja.
Und es wird in jedem Wettbewerb natürlich ein Nachhaltigkeitskonzept abgefordert, aber es wird auch eingegrenzt. Mhm.
Ich wollte nochmal zu einem anderen Thema kommen, nochmal zum Handwerk tatsächlich, weil das bei euch so eine große Rolle spielt und total wichtig ist in eurer Praxis. Warum ist das so wichtig und eine der wichtigsten Komponenten einer nachhaltigen Baupraxis?
Na, am Ende könnte man wirklich sagen, wenn wir Sustainable Reality 1 auf die Fahne schreiben, dann ist es die absolute Widmung zum Handwerk, weil das ist der Schlüssel für eine nachhaltige Bauweise. Wenn wir nur noch kleben würden, und das ist ja viele Jahre eben gemacht worden, dass gewisse Herstellungsprozesse eben aus der Handwerklichkeit herausgenommen wurden und eher kompositer verarbeitet wurden, eher verklebt wurde, eher mit bestimmten Beschichtungen gearbeitet wurde, ist ja das Verständnis für Fügung, das Verständnis für ein Detail, das Verständnis dessen, wie wird es denn eben handwerklich hergestellt, das zieht für uns alles zusammen. Das ist für uns am Ende das oberste Gebot, könnte man sagen. Ja, und
ist es vorteilhaft, wenn ArchitektInnen dann auch eine Handwerkslehre vorher gemacht haben?
Ich denke, das ist immer von Vorteil. Ich würde, wenn wir auf unsere eigenen Kinder schauen, viel, viel stärker forcieren, dass ein Handwerk in Angriff genommen wird, weil es mir einfach auch extrem leid tut, dass das Handwerk an sich eben so mit dem Nachwuchs zu kämpfen hat und vor allen Dingen eben auch mit der eigenen Reflexion dessen und der Wertschätzung, was diese Arbeit eigentlich mit sich bringt. Und der Schlüssel im kompletten Bauen hat was mit dem Handwerk zu tun. Wenn wir nicht genug Nachwuchs haben, dann wird das Handwerk teuer, dann können wir uns das nicht mehr leisten, dann wird das Bauen teurer. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es einen Wille gibt, dass es eine Wertschätzung gibt, dass das ein toller Beruf ist, dass das ein Wissen ist, was weitergegeben werden muss. Und leider hat das aber ja in den letzten Jahrzehnten an Attraktivität verloren, extrem. Was aber wirklich auch damit zu tun hat, dass, glaube ich, überhaupt dieser Zugang schon im Kindesalter zum Handwerk, zum eigenständigen Machen wird zu stark eingegrenzt. Und das zieht eine Kette nach sich. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, auch für unseren Beruf am Ende.
Kann ich nachvollziehen, oder beziehungsweise ich dachte auch daran, dass man dann auch viel mehr in einem Team zusammenarbeitet, als wenn sozusagen alles automatisch hergestellt wird. Mhm. Also das heißt, da kommen wir auch wieder zurück auf die historischen Konstruktionsarten, ne? Also sozusagen, was eine Zeit lang so ein bisschen missachtet wurde, wenn alles irgendwie zusammengeklebt wurde eben und industriell hergestellt wurde, dann schaut man wieder zurück auf historische oder traditionelle Handwerksart und Weise dann vielleicht.
Es ist eben auch ein Abfragen von oder ein Hinterfragen von, wie bauen wir? Ja, und jeder Handwerker hat sich dieser Herausforderung tagtäglich gestellt. Ja, ich meine, es gibt natürlich immer Handwerkssparten, die stärker auf das einzelne Unikat ausgerichtet sind. Aber und es gibt andere, die eben stärker im Rohbau und so weiter arbeiten, die eben auf Maschinen und so weiter angewiesen sind, wo das vielleicht ein bisschen anders läuft. Aber dieses Wissen und auch diese Wertschätzung um dem, was man macht, finden wir einen wichtigen Entscheidungsgeber überhaupt in der Masse, wie wir bauen. Das ist auch eine Entscheidung dafür, ja, dass man das reflektiert und hinterfragt und dem, wie das Ergebnis geprägt ist.
Lasst uns, bevor wir zum Ende kommen, auch nochmal zu dem Feld der Forschung kommen, beziehungsweise der Lehre. Das ist zwar jetzt ein Cut, aber ich würde das Thema gerne nochmal ansprechen, weil ihr ja lehrt und forscht an verschiedenen Institutionen und ihr habt das EAST-Labor an der EPFL in Lausanne gegründet. Macht ihr das auch mit einem Kollektivgedanken? Seid ihr eine Gruppe von Lehrenden dort oder wer ist da?
Genau, also es gibt in Lausanne das Atelier East. Das ist am Ende eigentlich ein Lehrstuhl, der sich sehr stark mit Typologie auseinandersetzt, aber eben auf eine sehr, sehr kontemporäre Art und Weise. Also da geht es jetzt weniger darum, typologisch auf Museen, auf Bibliotheken, auf Stadthäuser, sondern da werden eben Fragestellungen zu Typologien eigentlich gegeben, die Tankstelle, das Parkhaus. Der Lehrstuhl wird natürlich begleitet im Haupt von Martin und Anja Fröhlich. Das sind die Professoren, die teilen sich diese Professur. Und wir als AFF sind in Teilen als Gäste da auch vorhanden. Klar, Martin ist da. Und ich glaube, diese typologische Hinterfragung, mit welchen welche Frage müssen wir uns eigentlich stellen, mit welcher Art von Topologie müssen wir uns auseinandersetzen. Es steht ein bisschen auch zu dem im Kontrast, wie wir alle an der Bauhaus-Universität in Weimar eigentlich ausgebildet wurden. Das war natürlich klassische topologische Lehre. Das war das Museum und das war die Bibliothek. Oh, das war die Friedhofskapelle. Also das waren natürlich die tradierten Topologien. Das ist ja auch ein wichtiges Wissen und es ist eigentlich spannend, eben genau mit dem, was in Lausanne untersucht wird, auch ganz viel im Modell 1:1, also das ist auch ein wichtiger Punkt, der da bearbeitet wird, eben wirklich in dem, wie bauen wir das, wie ist es gefügt, eben auch da die Handwerklichkeit zu untersuchen.
Ah ja, okay, das heißt, die Studierenden kommen auch wirklich ins Handwerk.
Ja, es gibt immer diesen Workshop-Ansatz und immer die am Ende so ein bisschen auch diese Bauhütten-Idee, ja, dass man eben wirklich in so einer Art Camp dann diesen Entwurf 1:1 umsetzt.
Es wird einer am Ende ausgewählt, der von allen Studierenden dann zusammen umgesetzt wird. Ja. Das ist fast wie Wettbewerb und wer den Sieger, der darf sein Projekt umsetzen. Aber das Schöne ist, finde ich, dass dann alle am Ende die Umsetzung mit verwirklicht haben.
Ja.
Also es ist dann wieder so ein Teamcharakter.
Ich wollte zum Abschluss nochmal fragen, weil wir ja auch schon das Thema hatten, es ist nie alles gebraucht, sondern es gibt immer neu und gebraucht gemischt. Welchen Anteil habt ihr so an Projekten, die jetzt kreislaufgerecht gebaut sind oder die ihr so bezeichnen wollen würdet? Ich habe jetzt verstanden, dass ihr nicht so sehr in diesen Kategorien eigentlich verhaftet seid. Oder ist das sozusagen in jedem Projekt, das was Altes sowieso mit dabei ist?
Naja, wir können es gar nicht so beantworten, weil, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass mit dieser Nachhaltigkeit-Diskussion, dass wir uns da gar nicht so aus dem Fenster lehnen wollen und können, weil wir mehr im kleinen Detail daran gehen.
Ja.
Und wir haben es für uns auch gar nicht so kategorisiert. Also
wobei, so klein ist das ja gar nicht. Wenn ihr jetzt so viele, also ich weiß nicht, wie hoch der Anteil gebrauchter Backsteine ist, zum Beispiel bei dem Spore-Projekt. Immerhin.
Ja, das ist schon ein Anteil von Fassade, aber man muss immer ehrlich zu sich sein. Und bei der Spore ist es im Ergebnis natürlich wunderbar, dass wir diesen Recycling-Klinker umsetzen konnten. Der gibt dem Haus ja auch unwahrscheinlich viel Authentizität. Ja? Ja. Und das ist ja am Ende auch das, was uns wichtig ist. Da werden wir dann immer gefragt, wo kommt der Backstein her? Und genau das ist die Frage. Das schließt dann wieder den Kreis eben zu der Logistik, die du vorhin angesprochen hast. Das muss sich entwickeln, dass der Backstein eben dann aus der Region kommt.
Ach so, und nicht, okay.
Ja, also da muss man einfach ganz ehrlich sein, das ist ein Prozess, das ist ein Experiment, dem wir uns alle stellen müssen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verrenken und was behaupten, was wir nicht sind. Ja, das ist uns total wichtig. Und dieser Anteil des Kreislaufgerechten, wenn wir sehen würden, dass der hohe Anteil an Schulbau, den wir begleiten und auch umsetzen, hat natürlich einen hohen Ansatz an elementarer Bauweise. Letzten Endes wird es oft im Planungsprozess und im Umsetzungsprozess dann doch, wird eine Holzbetonverbunddecke doch zu einem Verbundmaterial, ja, wo man auch hinterfragen muss, ist das dann am Ende noch elementare Bauweise? Auch da hat man natürlich Einschränkungen durch Brandschutz, durch Lastaufnahmen, bauphysikalischer Natur, was auch immer. Also dieses Korsett wird immer enger, aber der Wille ist da, das weiterzuentwickeln, sei es in der Fügung der Fassaden. Aber ist es wirklich am Ende so elementar? Wir haben Fassaden in Holzrahmenbauweise. Natürlich sind das zusammengesetzte Holzlatten, aber es ist zu einem Großen und Ganzen zusammengesetzt. Ob das am Ende wirklich diesem Anspruch gerecht wird, dass man sagt, man nimmt die Fassade irgendwann wieder ab und verwendet das weiter, ist im momentanen Stand für unseren Prozess noch sehr, sehr eingeschränkt. Aber der Wille ist da und es wird sich entwickeln.
Ja, das ist eigentlich auch das, was wir ja eigentlich brauchen, den Realismus. Weil sonst machen wir uns ja nur was vor. Also im Moment kann das natürlich schnell passieren, weil der Wunsch einfach da ist, wir wollen jetzt eine Bauwende und dann ist natürlich schnell auch gesagt an vielen Stellen, dass es jetzt ist es gut sozusagen. Aber natürlich ist es ein langer Prozess, ganz klar.
Ja, und man muss, es geht ja nicht nur ums Planen, sondern auch um die Ausführung. Also die Firmen müssen dann auch so weit sein, das ausführen zu können und auch so vorausschauend zu denken, dass sie sagen, okay, wir können das auch so und so machen und das kann man dann im Jahr XYZ wieder abnehmen und wir könnten das dann sogar dort und da verwenden. Also dass man,
das heißt wirklich eine,
dass man wirklich vorausschauend plant und baut. Ja. Und da gehören leider auch alle, die am Bau beteiligt sind, dazu.
Genau, müssen alle mitgenommen werden, alle müssen im Austausch sein.
Und ich glaube, jeder ist jetzt auch sensibilisiert für diese Sache, aber die Umsetzung an der hapert halt.
Ja, da bin ich euch total dankbar für die ehrliche Antwort auch und ich wünsche euch da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview.
Danke dir.
Danke dir.
Und das war's für heute. Der Heinz Architektur Award ist nach wie vor, aber nicht mehr lange, auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de, der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Die ist besonders wichtig, um mehr Reichweite zu bekommen. Und das kann man als Podcast sehr gut gebrauchen. Oder wenn ihr den Podcast abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und auch natürlich freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.